Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Israels Brutkastenlüge. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Dieser Podcast ist die Fortsetzung meines Berichts vom 9. November, Israels Beschuss der eigenen Bevölkerung. Heute versuche ich durch die Enthüllungen von Max Blumenthal vom 6. Dezember in The Grey Zone und seine Bewertung, den Nebel der Propaganda darüber, was am 7. Oktober in Israel geschah, weiter zu lichten. Die Einführung zu seinem Bericht klingt wie eine Horrorgeschichte aus einem schlechten Film, mit Hinweisen, wer für die Lügen in der Kriegspropaganda Israels hauptverantwortlich ist, bis zu unbeschreiblichen Gräueltaten, die sich nur ein krankes Gehirn ausdenken kann. Siehe Details im Anhang. Der eigentliche Artikel beginnt dann mit der Erklärung, wie der US-Außenminister Blinken sich am 31. Oktober auf Berichte einer israelischen Gruppe von Propagandisten bezog, um die schrecklichsten Kriegslügen zu behaupten. Zitat: Das Auge des Vaters wurde vor den Augen seiner Kinder ausgestochen, der Mutter die Brust abgeschnitten, dem Mädchen der Fuß amputiert, dem Jungen die Finger abgeschnitten, bevor sie hingerichtet wurden. Zitat Ende. Das sei es, was die israelische Gesellschaft bekämpfen müsse, behauptete er. Niemand habe nach der Quelle gefragt, aber der Artikel ordnete sie Yossi Landau zu, dem Leiter der südisraelischen Region einer religiösen Organisation zur Identifizierung von Katastrophenopfern namens Zaka. In der Tat habe Landau seit dem 12. Oktober die Geschichte, auf die sich Blinken bezog, in verschiedenen Formen immer wieder aufgewärmt. Sie beschreibt, wie militante Hamas-Kämpfer ein 6 und ein 8 Jahre altes Kind und seine Eltern im Kibbutz Beeri brutal verstümmelten und töteten, bevor sie in ihrem Haus gemütlich aßen. Blumenthal berichtet dann, dass trotz der Anwesenheit mehrerer potenzieller Zeugen in Beeri, bevor Zaka eintraf, um die Leichen einzusammeln, keine unabhängigen Zeugenaussagen aufgetaucht seien, die Landaus Behauptung bestätigen. Außerdem gebe es keine Aufzeichnungen über den Tod von Geschwistern im Alter von 6 bis 8 Jahren in Beeri am 7. Oktober. Es gebe auch keine Aufzeichnungen über ein Kleinkind, das auf die von Landau beschriebene Weise getötet wurde, ebenso wenig wie Fotos der von ihm beschriebenen ermordeten Familie. Die einzigen Geschwister, die auch nur annähernd in diesem Alter waren und an diesem Tag in der Gemeinde starben, waren die 12-jährigen Zwillinge Liel und Yanai Heterzroni, die durch israelischen Panzerbeschuss getötet wurden. Ganz offensichtlich sollte eine Barbarei der Hamas dokumentiert werden und wieder erinnert alles an die Horrorgeschichten über Babys, die angeblich von irakischen Soldaten aus den Brutkästen geschleudert wurden. Blumenthal weist darauf hin, dass natürlich israelische Beamte bei der Desinformationskampagne eine führende Rolle spielten. Sie hatten zum Beispiel fälschlicherweise behauptet, dass die Leichen toter jüdischer Babys in einem Kibbutz an einer Wäscheleine baumelnd aufgefunden wurden. Aber für die am meisten dämonisierenden Falschbehauptungen, für die Konkretisierung der Gräuelgeschichten, war vor allen Dingen die ultraorthodoxe Freiwilligenorganisation Zaka verantwortlich. Eine Organisation, die zwar keine ausgebildeten Leichenbeschauer, aber viele motivierte Freiwillige in ihren Reihen haben. Wie Blumenthal die Organisation weiter beschreibt, lesen Sie bitte im Anhang. Zaka, so der Blumenthal-Bericht weiter, stehe nun im Mittelpunkt der Kampagne von Tel Aviv, welche die Welt davon überzeugen soll, dass die Hamas nicht nur am 7. Oktober israelische Frauen vergewaltigt habe, sondern seitdem auch weiterhin weibliche Geiseln misshandle. Tatsächlich aber sei eine israelische zivile Kommission zu den Verbrechen der Hamas gegen Frauen und Kinder am 7. Oktober ausschließlich auf Angabe aus zweiter Hand angewiesen, die von der Zaka geliefert wurden. Es gebe keine einzige Zeugenaussage aus erster Hand oder ein Video, in dem Behauptungen über Massenvergewaltigungen belegt werden. Blumenthal weist darauf hin, dass westliche Medien eifrig bemüht waren, die Behauptungen der Gruppe zu verbreiten, und Sunday Times zitierte einen hochrangigen Zaka-Mitarbeiter mit der Behauptung, Zitat: Es war klar, dass sie versuchten, so viel Horror wie möglich zu verbreiten, zu töten, lebendig zu verbrennen, zu vergewaltigen. Zitat Ende. Die Tatsache, dass Zaka selbst im Zentrum einer hochrangigen Vergewaltigungsuntersuchung stehe, berge eine gewisse Ironie. Bis vor kurzem habe sich die Berichterstattung in den israelischen Medien über die Organisation weitgehend auf die grausamen Sexualverbrechen konzentriert, die von ihrem Gründer, dem ultraorthodoxen Bonzen Yehuda Meshi Zahav, begangen wurden. Meshi Zahav, der in der orthodoxen Gemeinde Jerusalems aufgrund seiner gut dokumentierten Vorliebe für die Vergewaltigung junger Menschen beiderlei Geschlechts als Haredi Jeffrey Epstein bekannt sei, dessen Taten erst mit seinem Selbstmord endeten. Der langjährige Leiter von Zaka sei nicht nur ein Serienvergewaltiger gewesen, sondern auch ein verschwenderischer Abzocker, der seinen verschwenderischen Lebensstil mit Millionen von Dollar finanzierte, die er illegal von seiner Organisation eingesteckt habe. Brad Pierce, ein unabhängiger Wissenschaftler, der im Oktober 2023 ein ausführliches Profil der Korruption von Saka veröffentlichte, beschrieb die Gruppe als, Zitat, die undurchsichtigste und verdächtigste Nichtregierungsorganisation, die ich je untersucht habe, Zitat Ende. Aber all das ist nun vergessen, da Saka die benötigten Berichte über angebliche Gräueltaten der Hamas liefert. Blumenthal berichtet dann über die Geschichte der Organisation, die in den 1990er Jahren erstmals auf den Straßen Israels auf ihren charakteristischen Motorrädern auftauchten. Sie hatte sich dann in einem Werbekrieg mit rivalisierenden ultraorthodoxen Rettungsgruppen wie United Hatzalah um Millionen von wohlhabenden jüdischen Spendern im Ausland bemüht. Blumenthal vermutet, dass der Wettbewerb zwischen diesen Organisationen der Grund für den Strom gefälschter Gräuelgeschichten sei, die von beiden freiwilligen Gruppen verbreitet werden. Je mehr Werbung jede Organisation bei den Medien und westlichen Führern mache, desto wahrscheinlich sei es, dass sie ihre eigenen Spendenziele erreichen. Der Schock des 7. Oktobers habe sich für diese notorisch skrupellosen religiösen Organisationen in der Tat als ein wahrer Geldsegen erwiesen, der es ihnen ermöglichte, die israelische Regierung, westliche Medien wie CNN und die Regierung Biden in kostenlose Werbeträger zu verwandeln. Nachdem militante Hamas-Kämpfer am 7. Oktober die südlichen israelischen Militärstützpunkte überrannt hatten, die die Belagerung des Gazastreifens und der umliegenden Gemeinden aufrechterhalten, so berichtet Blumenthal weiter, geriet die jüdische israelische Gesellschaft in einen nie dagewesenen Zustand des Traumas, analysiert Blumenthal. Das weit verbreitete Gefühl der Unsicherheit habe sich bald in ein fast unstillbares Verlangen nach Rache verwandelt, als Tel Avivs riesiger Propagandaapparat mobilisiert wurde, um Israels anschließendes Abschlachten der Zivilbevölkerung des Gazastreifens zu rechtfertigen, die von der israelischen Führung kollektiv für die Ereignisse des 7. Oktober verantwortlich gemacht wurde. Selbst nachdem die israelische Armee einen Großteil der Wohnhäuser im nördlichen Gazastreifen zerstört hatte, sagten im Dezember nur 1,8% der jüdischen Israelis in einer Umfrage, dass sie glauben, dass das Militär ihres Landes zu viel Feuerkraft einsetzt. Blumenthal beschreibt, wie die Propagandamaschine die schlimmsten und obszönsten Lügengeschichten immer wieder aufwärmte. Und dabei sei ein Mann mit besonderer Fantasie aufgefallen, Yossi Landau von Saka. Die Geschichte von Hamas-Kämpfern, die ein angenehmes Morgenessen genossen, nachdem sie eine ganze Familie in Stücke gehackt hatten, sei nicht Landaus einziger Beitrag zum Medienfeuerwerk gewesen. Er sei auch persönlich für die Bestätigung der erfundenen Geschichte über die Enthauptung von Babys durch die Hamas im Kibbuz Kfar Aza verantwortlich. Eine Erfindung, die Präsident Joseph Biden gegen den Rat seiner Berater erwähnt hatte. Wie CBS News am 11. Oktober berichtete, sagte Landau, er habe, Zitat, mit eigenen Augen gesehen, wie Kinder und Babys geköpft wurden, Zitat Ende. Ein Sprecher der israelischen Armee habe Landaus Behauptung aufgenommen und erklärt, dass, Zitat, ein hoher Beamter des israelischen Leichenbeschauerdienstes, Zitat Ende, die Behauptung über enthauptete Babys bestätigt habe. Tatsächlich ist die Saka ein religiöser Dienst, der nicht für das System der Leichenbeschau qualifiziert ist. Die Behauptung habe dann ihren Weg zu CNN gefunden. Der Sender widmete dann fast eine ganze Stunde einer Primetime-Sendung der imaginären Gräueltat, die auf einer Bestätigung des israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu beruhte. US-Präsident Joe Biden griff die Behauptung als nächstes auf, indem er während einer Pressekonferenz verschlafen verkündete, er habe, Zitat, Bilder von Terroristen gesehen, die Kinder enthaupten, Zitat Ende. Der Präsident ignorierte damit die Liste der bestätigten Todesfälle vom 7. Oktober, aus der hervorging, dass nur ein Baby, eine 10 Monate alte Mila Cohen, getötet worden war. Allerdings mussten dann sowohl CNN als auch Biden die Behauptungen zurücknehmen, aber die Nachricht war längst in den Köpfen der Menschen eingepflanzt. Netanyahu und die israelischen Medien hatten ihre Behauptungen ausschließlich auf Aussagen von Sakas Landau gestützt, möglicherweise fasziniert von seiner Fähigkeit, Israels Propaganda-Arsenal zu mobilisieren und die Führung seines eigenen Landes und die globale Supermacht, die es sponsert, zu manipulieren, meint Blumenthal, weitete der religiös-nationalistische Aktivist seine ausgeklügelten Erfindungen über die Ereignisse des 7. Oktober bald aus. In einem Interview mit dem vom israelischen Außenministerium finanzierten Sender i24 behauptete Landau am 12. Oktober, dass, Zitat, wir beim Betreten eines Hauses im Kibbuz Beri eine schwangere Frau auf dem Boden liegen sehen und dann drehen wir sie um und sehen, dass der Bauch aufgeschnitten ist, weit aufgeschnitten. Das ungeborene Kind, das noch mit der Nabelschnur verbunden war, wurde mit einem Messer erstochen und der Mutter wurde in den Kopf geschossen und man benutzt seine Vorstellungskraft, um herauszufinden, was zuerst geschah, Zitat Ende. Landau, so erklärt der Bericht, scheint diese Aussage auf der Grundlage eines Gerüchts verfasst zu haben, das eine anonyme Militärquelle 2 Tage zuvor im Internet verbreitet hatte. Nach Angaben der Quelle war das angeblich schwangere Opfer 30 Jahre alt. Dies allein diskreditiert Landaus Behauptung, denn die einzigen weiblichen Opfer, die in oder um Beri registriert wurden, waren die 44-jährige Rina Zegev-Evan und die 22-jährige Taya Bira. Und beide waren nicht schwanger. Tatsächlich wurden keine schwangeren Frauen unter den am 7. Oktober Getöteten registriert. Wen interessiert noch der Widerruf? Der Kibbutz Beri wies Landaus Behauptungen in einer Erklärung vom 3. Dezember gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz kleinlaut zurück und erklärte, Zitat, die Geschichte der schwangeren Frau, über die Zakka berichtet hat, ist für Beri nicht relevant, Zitat Ende. Eine Quelle, die an der Untersuchung der Leichen beteiligt war, erklärte der Zeitung, Zitat, die Freiwilligen sind keine Pathologieexperten und haben keine professionellen Hilfsmittel, um die ermordete Person und ihr Alter zu identifizieren oder die Art und Weise, wie sie getötet wurde, festzustellen, Zitat Ende. Die israelische Polizei behauptet ihrerseits, dass sie keine Aufzeichnungen über den Vorfall habe. Landaus fast schon absurd anschauliches Märchen sei jedoch vom offiziellen Social-Media-Konto des israelischen Militärs verstärkt worden, das behauptete, Fotos des Verbrechens zu besitzen, die es nicht veröffentlichen konnte, weil es befürchtete, dass sie gegen die Nutzungsbedingungen von Twitter, X, verstoßen könnten. Trotz Israels Eifer, die Gräueltaten vom 7. Oktober zu zeigen, egal wie grausam sie sind, scheinen die Fotos in keinem Forum aufgetaucht zu sein. Wie dann zu den Behauptungen gefälschte Videos erstellt wurden und sogar die israelische First Lady sich darauf bezog, um bei der Dämonisierung der Hamas zu assistieren, lesen Sie im Anhang. Dann, so Blumenthal weiter über die Gräuelmärchen Landaus berichtend, habe letzterer darauf beharrt, dass er, Zitat, 20 Kinder sah, die erschossen, verbrannt und auf 2 Haufen gestapelt wurden, Zitat Ende. Er fügte hinzu, dass die Hände der Kinder gefesselt worden seien, bevor sie angeblich von Hamas-Kämpfern verbrannt wurden. Dies ist jedoch absolut unmöglich, da während des Angriffs am 7. Oktober insgesamt 13 Kinder getötet wurden und die meisten, die an einem einzigen Ort gefunden wurden, waren 3. Und wie The Grey Zone schon früher enthüllt habe, wurde der größte Haufen verbrannter israelischer Leichen im Kibbutz Beri verbrannt, nachdem das israelische Militär beschlossen hatte, absichtlich ein Haus zu beschießen, in dem sich 13 israelische Gefangene befanden. Landau habe dann dem Sender i24 erzählt, dass er in ein benachbartes Haus gegangen sei und Zeuge einer weiteren grausamen Tat wurde, Zitat. Im Wohnzimmer sehen wir 2 Eltern, Mutter und Vater, mit auf dem Rücken gefesselten Händen. An ihrer Seite liegen 2 kleine Kinder, deren Hände ebenfalls auf dem Rücken gefesselt sind. Sie wurden alle verbrannt. Die Terroristen saßen am Tisch und aßen, während sie abfackelten. Zitat Ende. Die gefälschte Aussage sei dann schnell in den US-Medien verbreitet worden, wo sie von Außenminister Blinken während einer Senatsanhörung am 31. Oktober fast wortwörtlich wiederholt wurde. Wie oben erläutert, gäbe es einfach keine Aufzeichnungen über Kinder, die auf die von Landau beschriebene Weise getötet wurden, oder über Tote im Alter von 6 und 7 Jahren, wie er behauptete. Blinken sagte, sie waren 6 und 8. Die größte Übereinstimmung unter den am 7. Oktober Getöteten sind Aitan und Alin Kapshita, die 5 bzw. 8 Jahre alt waren. Sie wurden jedoch nicht in einem Haus getötet, sondern in einem Auto, als ihre Eltern auf tragische Weise versehentlich in das Kreuzfeuer von israelischen und Hamas-Kräften fuhren. Während Landaus makabre Geschichten für internationale Schlagzeilen sorgten, habe sein Kollege bei Zakka, Simcha Dizingov, selbst ein paar Geschichten zum Besten gegeben, damit die ausländischen Medien Schlagzeilen produzieren konnten. Bei der Beschreibung eines Besuchs in Kfar Aza am 11. Oktober habe Dizingov dem Guardian erzählt, er habe, Zitat, eine von der Taille abwärts nackte Frau gesehen, die über ein Bett gebeugt war und der dann in den Hinterkopf geschossen wurde. Als das Team versuchte, sie zu bewegen, rollte eine scharfe Granate aus ihrer geballten Hand, Zitat Ende. Angesichts der Tatsache, dass die israelische Armee den Kibbutz bereits am 11. Oktober geräumt hatte, habe sein Bericht ernste Fragen aufgeworfen, meint Blumenthal. Wie konnten die Bombenentschärfungsexperten der Armee eine scharfe Granate in der Hand einer nackten Frau übersehen, die über einem Bett ausgestreckt war? Und warum habe Israels neu gebildete zivile Kommission zu den Verbrechern der Hamas gegen Frauen und Kinder am 7. Oktober, die verzweifelt nach jedem Fetzen von Beweisen sucht, die die Hamas in Massenvergewaltigungen verwickeln, diesen schockierenden Vorfall bisher nicht erwähnt. Doch Dizingovs fiebrige Fantasien seien weitergegangen, als er behauptete, gesehen zu haben, wie, Zitat, ein Kind im Alter von etwa 6 Jahren durch ein Messer, das in seinen Schädel gestoßen wurde, getötet wurde, Zitat Ende. Aus den offiziellen Aufzeichnungen über die Todesfälle in Kfar Aza gehe jedoch hervor, dass kein Kind unter 14 Jahren in dem Kibbutz getötet wurde, was Dizingovs Version der Ereignisse praktisch unmöglich macht. Wie bei den anschaulichen Fabeln von Landau legte Diesinghoff keine Unterlagen vor, um seine Behauptungen zu untermauern. Keine Handyfotos, gerichtsmedizinische Beweise oder gar bestätigende Zeugenaussagen. Mehr Details über Sacker finden Sie im Anhang. Dann kommt Max Blumenthal zur Konkurrenz der Sacker und berichtet über die vielleicht absurdeste Gräueltat, die sich der Direktor von United Hatzalah ausgedacht hatte. Der Artikel zitiert die Aussage mit den Worten, Zitat: Wir haben ein kleines Baby in einem Ofen gesehen. Diese Bastarde steckten die Babys in einen Ofen und schalteten den Ofen ein. Wir haben das Kind ein paar Stunden später gefunden. Zitat Ende. Dies habe Eli Bär, der Direktor von United Hatzalah, am 30. Oktober erklärt und sei natürlich dankbar von den westlichen Medien verbreitet worden. Wie solche Gräuelgeschichten sich dann in Geld auszahlten und verbreitet wurden, kann man im Anhang lesen. Bemerkenswert auch, wer alles die Geschichte von einem jüdischen Baby im Ofen gebacken verbreitete, wer die Fantasie hatte, sich das vorzustellen. Siehe dazu die Beispiele, welche Max Blumenthal anführt im Anhang. Die Entlarvung durch Qualitätsmedien wäre einfach gewesen. Das einzige Baby, das am 7. Oktober getötet wurde, die 10 Monate alte Mila Cohen, starb tragischerweise an einer Schusswunde. Aber auch als ein Sprecher der United Hatzalah den Betrug am 3. Dezember öffentlich zugab, gab es keine großartigen Widerrufe in unseren Medien. Blumenthal erklärt, dass es wahrscheinlich Asher Moskowitz war, ein Mitarbeiter von United Hatzalah, der behauptet hatte, die verbrannte Leiche des nicht existierenden Babys gesehen zu haben. In Camp Sura, dem israelischen Militärstützpunkt, der zu einem Zentrum für die Identifizierung von Opfern des 7. Oktober umfunktioniert wurde, sagte Moskowitz, er habe die stark verkohlte Leiche eines Babys aus Kfar Aza kommen sehen, einem Kibbutz, in dem es aber keine Opfer unter den Kindern gab. Zitat: Sie nahmen das Baby und steckten es buchstäblich in einen Küchenofen, Zitat Ende, behauptete der Freiwillige der Vereinigten Hatzalah in einer Videoaussage. Aber die Geschichte war dann immer weiter gesponnen worden. Laut der Jewish Telegraphic Agency, die Moskowitz zitierte, kam das Baby in einem kleinen Beutel an, dessen Inhalt eine grausame Geschichte erzählte. Ein winziger Körper, verbrannt und geschwollen, Zitat, mit den verräterischen Spuren, die man sieht, wenn man ihn gegen ein Heizelement drückt, Zitat Ende. Und weiter heißt es, Zitat, der Körper verhärtete sich und schien leider auch angeschwollen zu sein und tatsächlich lag das Heizelement des Ofens auf dem Körper selbst, Zitat Ende. Tatsächlich deuten verkohlte Leichen und Leichenteile auf etwas ganz anderes hin, was auch schon in meinem letzten Podcast berichtet wurde. Viele Israelis und palästinensische Infiltratoren wurden am 7. Oktober in ihren Fahrzeugen durch Hellfire-Raketen verbrannt, die von israelischen Hubschraubern abgefeuert wurden. Aber die erfundenen Geschichten schienen kein Ende zu nehmen. Während eines Interviews mit dem vehement pro-israelischen CNN-Moderator Jake Tapper am 1. November erinnerte sich Linor Atias, die stellvertretende Direktorin für internationale Notfalleinsätze der Vereinigten Hatzalah, unter Tränen an die Entdeckung einer ganzen Familie im Kibbutz Beri, zwei Eltern, ein 6-jähriger Junge und ein 11-jähriges Mädchen, die gefesselt und im Stil einer Hinrichtung erschossen worden war. Es gab aber keinen 6-jährigen Jungen unter den Toten in Beri. Außerdem starben in der kleinen Gemeinde am 7. Oktober nur zwei Mädchen im Alter von knapp 11 Jahren. Die 12-jährige Liel Hezroni, die nachweislich zusammen mit ihrem Zwillingsbruder durch eine israelische Panzergranate getötet wurde, und die 13-jährige Yahel Sharabi, die in einem Haus mit ihrer Familie auf ähnliche Weise wie Hezroni getötet wurde. Hezronis Leiche war durch die israelischen Waffen so stark verbrannt, dass es 30 Tage dauerte, sie zu identifizieren. Atias war jedoch noch nicht fertig mit ihren Erzählungen. Unter lautem Schluchzen, während sie eine schneidende Bewegung über ihren Unterarm machte, erzählte sie Tepper, dass sie, Zitat, ein kleines Mädchen etwa 8 oder 9 Jahre alt entdeckte und sie schnitten ihr die Hand ab, Zitat Ende. Mehr Details über die Lügen im Anhang. Bisher habe nur eine winzige Anzahl von Nachrichtenorganisationen, die die vielen Lügen, Täuschungen, Verzerrungen und Halbwahrheiten von Sacker und United Hatzalah verbreitet haben, Richtigstellungen veröffentlicht. Yossi Landau von Sacker seinerseits verkündete in einem Interview vom 3. Dezember, dass jeder, der seine Geschichten in Frage stellt, Zitat, mit den Hamas-Terroristen zusammen sei und getötet werden sollte, Zitat Ende. Für Sacker und Hatzalah hätten sich die Lügen ausgezahlt, berichtet der Artikel, denn große Mengen an Spenden seien aus der jüdischen Diaspora daraufhin geflossen. Fazit: Es lässt einen sprachlos werden, wie westliche Politiker und Medien Hass verbreiten und gleichzeitig behaupten, ihre Zensurgesetze seien, um Hass zu bekämpfen. Aber wie kann es sein, dass aufgeklärte Menschen im 21. Jahrhundert, welche die Geschichte von Kriegslügen der westlichen Mächte zur Rechtfertigung von Kriegen kennen müssten, auf solche Gräuelgeschichten immer wieder erneut hereinfallen? Muss man daraus nicht schließen, dass die Macht der Propaganda, zu der unsere Massenmedien leider verkommen sind, beweist, Was Demokratie wirklich ist, wenn Menschen so leicht zu manipulieren sind? Und wenn man nun auch noch enthüllt, dass die israelische Führung den Angriff der Hamas kannte und Folgen, Hannibal-Direktive, bewusst provozierte?
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.